Eine Frage. Wo hat Gott kranke Menschen gebraucht, um andere vor Krankheit und Tod zu schützen? Lasst uns gemeinsam über einen Propheten und eine Prophetie lesen. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7 und hier im ersten Vers. Elisa aber sprach: Hört des Herrn Wort, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück gelten und zwei Maß Gerste ein Silberstück im Tor von Samaria. Krise, eine große Krise, Hungersnot, so schlimm, dass Menschen Undenkbares getan hatten. Sie haben ihr eigenes Kind gegessen. Und als es dann das andere Kind ging, dann gab es Streit und so weiter. Auf jeden Fall eine ganz tiefe Krise. Und da sagt der Prophet Gottes, dies ist das Wort des Herrn. Morgen um diese Zeit wird es Nahrung, jede Menge Nahrung geben. Was war passiert? Da waren Aussätzige vor dem Tor. Und die sind ins feindliche Lager gegangen und haben festgestellt, dass die Feinde alle geflohen waren und sind so an Nahrung herangekommen. Und dann sagen sie in Vers 9, und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, in Vers 9 sagen sie, aber einer sprach zum anderen, lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Verantwortung. Wisst ihr, sehr oft verstehen wir heute Toleranz. Mach du, was du willst, ich mach, was ich will. Du lässt mich in Ruhe, ich lasse dich in Ruhe. Das ist nicht Toleranz, das ist Indifferenz. Toleranz bedeutet, ich lasse dir deine Entscheidung, aber ich gebe es nicht auf, dir zu sagen, was ich für richtig halte. Ich habe erlebt, dass in dieser Krisenzeit das wichtig geworden ist. Wir erleben eigentlich eine Krise der Angst und eine Krise des Vertrauens. Eine Krise der Angst, weil alles auf Angst aufgebaut ist. Angst vor irgendeinem Erreger, Angst vor Maßnahmen, Angst vor Strafe, Angst vor Angst vor Angst vor Ausgrenzung. Und dann haben wir eine Krise des Vertrauens. Aber die Frage ist, sollen wir da den Mund halten und sagen, mach du deine Sache, ich mach meine Sache, oder habe ich auch eine Verantwortung für den anderen? Wenn ich sehe, dass der andere in sein Unglück rennt, wenn ich sehe, dass der andere beim nächsten Schritt in den Abgrund fällt, sollte ich nicht da wenigstens mein Bestes versuchen, um ihn zu retten? Wir haben eine Krise der Angst und eine Krise des Vertrauens. Vieles wurde schon gesagt. Und ich werde nicht alles wiederholen. Ihr habt gemerkt, dass vieles sich auch überschneidet. Man kann nicht über Gesundheit sprechen, ohne auch über Prophetie und Bibel zu sprechen. Man kann nicht über Wirtschaft sprechen, ohne auch über prophetisches Wort zu sprechen. Man kann nicht über Organisation sprechen, ohne auch über Gottes Wort zu sprechen. Es gehört alles zusammen. Und deshalb möchte ich, dass wir heute ein klein bisschen einen anderen Blick auf das prophetische Wort werfen. Und zwar, seit Corona weiß man mehr, vor allem in der Frage, wie man den Körper schädigen kann und natürlich auch, wie man ihn gesund erhalten kann oder wieder genesen kann. Entgegen aller verbreiteten Meinungen, reparieren, heilen kann eigentlich nur der Schöpfer machen. Und das habe ich auch gelernt in dieser Krise. Medikamente können helfen, unterstützen können, aber heilen kann nur Gott. Denn er hat uns geschaffen. Und er hat uns so geschaffen, dass der Körper sich dann selbst da regelt. Deshalb ist Gottvertrauen so wichtig. Und merkt ihr, in einer Krise, in der das Vertrauen bröckelt, da haben wir ein Problem. Denn das gilt auch für die Theologie. Es ist faszinierend zu sehen, wie genau Gott in der Bibel im prophetischen Wort den Weg des Gläubigen durch die Endzeitkrise offenbart. Und wir haben einiges gelesen, ich will es nicht wiederholen. Will man vermeiden, über den Tisch gezogen zu werden, so muss man, wie in allen anderen Lebensbereichen, einfach nur genauer hinschauen. Ich möchte euch einladen, einmal eine andere Perspektive auf die Krankheit zu werfen. Nicht diese Angst, so viel erstarrt wie vor einer Schlange zu stehen und zu sagen, oh weia, jetzt sterbe ich gleich, sondern einfach zu sagen, was ist Krankheit und wozu ist Krankheit da? In Johannes Kapitel 11, da spricht Jesus über Krankheit und er muss es ja wissen, er, der uns geschaffen hat. Es war aber einer krank. Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu ihm, zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Kann Krankheit zur Verherrlichung Gottes sein? Zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Krankheit zur Verherrlichung Gottes. Wir kennen Krankheit als Folge der Sünde, als Strafe, als, ja, weil wir etwas falsch gemacht haben, aber Krankheit zur Verherrlichung Gottes? Jemand hat das Wort geprägt, Krankheit ist eigentlich ein Ausdruck eines Heilungsprozesses. Nur wenn es in diesem Heilungsprozess stecken bleibt oder eben sich noch verschlimmert, dann kann der Tod eintreten. Aber wenn dieser Heilungsprozess zu Ende geführt wird, dann ist man wieder gesund. Krankheit kann zur Verherrlichung Gottes dienen. Wie wär's, wenn wir Krankheit mal so betrachten? Hiob, Kapitel 2. Erstmal hat er alles verloren und sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gelobt. Und dann heißt es, da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich doch von Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir nicht auch das Böse von ihm annehmen? Krankheit zur Verherrlichung Gottes. Ein weiteres Beispiel. In Johannes Kapitel 9, da fragen die Jünger, stellen die Jünger Jesus eine Frage. Und als er vorbeiging, Jesus, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Was wäre, wenn wir plötzlich begreifen würden, dass Krankheit, ob um uns herum oder auch bei uns, eine Schule sein kann, durch die uns Gott führt, weil er uns gerne in seinem Reich hätte? Dann hätten wir doch einen ganz anderen Zugang. Denn wenn wir keine Angst haben, wenn wir nicht angstgetrieben sind, wenn wir nicht von Angst blockiert sind, dann hat Gott ganz andere Möglichkeiten, in unserem Leben einzugreifen. Markus Kapitel 2, ihr wisst es, da wurde ein Mann durch das Dach heruntergelassen, vor Jesus. Er konnte nicht gehen, er wurde von 4 Männern gebracht. Und was sagt Jesus zu ihm? Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und da merken wir, dass Krankheit und Sünde doch etwas miteinander zu tun haben. Wir haben es ja gemerkt, man kann im Grunde genommen keinen Bereich einfach trennen vom anderen. Zu sagen, ja, Krankheit hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Haben wir doch gehört, genau das Gegenteil ist der Fall. Interessant, was Ellen White dazu schreibt. Es gibt nur einen einzigen Weg, wer gesund werden will, ja? Es gibt viele Möglichkeiten, die Kunst der Heilung zu praktizieren. Aber es gibt nur eine, die der Himmel auch befürwortet. Gottes Wiederherstellungswege sind die einfachen Mittel der Natur, die das Körpersystem nicht durch aggressive Eigenschaften angreifen oder belasten. Reine Luft und reines Wasser, Sauberkeit, eine angemessene Ernährung, ein reines Leben und ein festes Vertrauen auf Gott sind die Heilmittel, aufgrund deren Unkenntnis Tausende sterben. Krise der Angst und Krise des Vertrauens. Ihr merkt, Gott möchte, dass wir beides überwinden, dass wir die Angst überwinden und den Vertrauensverlust. Und er möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. In Apostelgeschichte 4, 19 und 20 heißt es, urteilt ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Eine Frage. Jesus hat gesagt, das heißt, in der Bibel lesen wir, und Jesus hat ja auch gesagt, was zum Munde hineingeht, verunreinigt den Menschen nicht, sondern was zum Munde herauskommt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Petrus, der dann das Tuch da gesehen hat mit den unreinen Tieren. Und er hat gesagt, Herr, ich habe nichts Unreines gegessen. Wie ist es jetzt? Wir halten uns ja auch an diese Gebote des unreinen Vermeidens. Und das haben die Apostel ja hinterher auch gesagt. Diese paar Punkte, da war das auch mit dabei. Wenn wir unreine Speisen oder unreine Substanzen essen, ist das verboten. Wenn wir sie einatmen oder anders zuführen, ist es dann erlaubt? Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir ganzheitlich denken und selber Verantwortung übernehmen. Gehorsam oder Gewissen. Sehr oft wird natürlich dann Römer 13 angeführt. Und das ist wirklich ein ziemlich hartes Wort. Jedermann ordnet sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt ist. Also, Kadavergehorsam? Nein. Das Problem ist, dass viele gern nur die ersten beiden Verse lesen und den dritten Vers unterschlagen. Was sagt der dritte Vers? Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser Werke. So, wer legt fest, was jetzt gut und böse ist? Wenn jetzt plötzlich das Logische unlogisch ist, und wenn das Gute böse ist und wenn das Böse gut ist, wer legt das fest? Man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deshalb müssen wir selbst Verantwortung übernehmen. Übrigens, wenn ihr glaubt, dass prophetisches Wort nur Voraussage der Zukunft bedeutet, dann sind wir sehr gut im Denken, im Volksmund. Aber biblisch ist prophetisches Wort Voraussage der Zukunft, Interpretation der Vergangenheit und Wegweisung für die Gegenwart. Das ist prophetisches Wort. Und so möchte ich es hier auch verstanden wissen. Jeder muss Verantwortung übernehmen. Gottes Rechtsordnung hat Priorität vor anderen Ordnungen, auch wenn es um unsere Anbetung geht, auch wenn es um andere Dinge geht. Gottes Rechtsordnung hat Priorität vor menschlicher Rechtsordnung. Gottes Schöpfungsordnung hat Priorität vor anderen Ordnungen, die geschaffen werden. Unsere Verantwortung für uns hat immer noch Priorität und wir sollten nicht sagen, ach, die müssen es schon wissen, die werden es schon wissen, ich vertraue ihnen. Übrigens, vor einiger Zeit sagte ein Freund von mir, wir diskutierten und dann sagt er, ja, diese Quellen sind für mich einfach nicht glaubwürdig und damit weggetan. Also ich muss sagen, für mich gilt nur eines, die Wahrheit und allein die Wahrheit. Und die will ich rausfinden. Und wenn ich die habe, dann möchte ich mit der vorangehen. Deshalb müssen wir jeden Gewissenszwang ablehnen. Und es wurde sehr gut gesagt, ich möchte es nochmal betonen, wir sollten wirklich nicht nur für uns Freiheit fordern, sondern auch Freiheit geben. In Galater 5, Vers 1 sagt Paulus, zur Freiheit seid ihr befreit. Da gab es ja auch solche, die sich beschneiden wollten, war da kein Problem, war da nicht verboten. Und solche, die sich eben nicht mehr beschneiden wollten. Und er hat gesagt, zur Freiheit seid ihr befreit. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch diejenigen, die vielleicht mehr wissen oder meinen mehr zu wissen, dass sie auch eben ein großzügiges Herz haben und die Freiheit, die Gott jedem gibt, dass sie selber anderen auch geben. Aber was hat Krankheit mit Prophetie zu tun? Interessant, dass Krankheit auch eine prophetische Dimension hat. Denn zum Beispiel bei den sieben Gemeinden, und da sind wir jetzt in der Offenbarung, bei den sieben Gemeinden, da wird ja von der siebten Gemeinde gesagt, und wir kennen die ziemlich gut, weil wir uns sehr gut kennen, da heißt es, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend bist und erbärmlich, arm, blind und bloß. Krankheit ist nicht nur, wenn es weh tut. Krankheit kann auch hier sein, wenn wir nicht begreifen, dass wir arm, blind und bloß sind. Und Blindheit ist sowieso auch eine Krankheit. Es ist wichtig, das zu verstehen. Und Gott sagt, Krankheit passiert auch im Bereich des Glaubens. Und da brauchen wir auch Heilung. Interessant wie Luther. Luther hat hier Worte erfunden und auch schön formuliert. Wenn er vom Heiland spricht, ist das Wort Heil drin, Heilwerden, Heilung. Weiter, wenn es um die Posaunen geht. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune. Und so weiter wird gesagt, Rauch stieg auf und so weiter. Und dann im Vers 4 und weiter. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras auf der Erde keinen Schaden tun sollen. Auch nicht irgendwelchen irgendwas Grünes, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Interessant. Wir wollen uns hier nicht mit der Auslegung auseinandersetzen. Für mich ist wichtig nur hier der Zusammenhang. Da geht es um die Posaunen, da geht es um Endzeit oder prophetische Zeit, sagen wir mal so, weil hier auch unterschiedliche Auslegungen sind, um prophetische Zeit. Und es geht darum, dass hier Krankheit eine Rolle spielt. Und da wird gesagt, nur den Menschen Schaden tun. Und weiter die dritte Engelsbotschaft. Wenn wir in der dritten Engelsbotschaft sind, dann merken wir hier nochmal einen neuen Zusammenhang. Und ein dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt, so wird auch er vom Glühwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Tier und sein Bild, wer das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier geht es um Anbetung. Falsche Anbetung und darum, dass hier Schmerzen was mit Krankheit zu tun, gequält werden. Ihr merkt, Anbetung und Krankheit hat auch etwas zu tun. Das heißt also, alles in unserem Leben hat auch mit Anbetung zu tun. Auch Entscheidungen, die scheinbar weit weg sind. Interessant bei den letzten Plagen. Ja, da hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht aus, gießt die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin, goss seine Schale auf die Erde, da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen und das Malzeichen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Es geht um Anbetung. Die letzte Auseinandersetzung, da geht es um Anbetung. Und jetzt ist die Frage, ja, es müssen aber noch ein paar Sachen kommen, Sonntagsgesetz und so. Wir haben gerade gemerkt, dass alles miteinander zusammenhängt. Und ich muss sagen, ich bin nicht erfreut, wenn dann gesagt wird, ja, diese Krise hat nichts mit dem Malzeichen des Tieres zu tun. Stimmt nicht. Ich glaube auch, dass das Malzeichen des Tieres mit dem Anbetungstag zu tun hat. Aber ich glaube, dass das hier durchaus die Schritte sind, die wir gehen. Und wie wir jetzt entscheiden, werden wir auch morgen und übermorgen entscheiden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, auf unsere Anbetung. Die Zeichen erfüllen sich schnell, das wissen wir. Und deshalb dürfen wir uns nicht von Taschendieben ablenken lassen. Es passiert so leicht. Heute arbeitet man wirklich so. Man macht hier ein bisschen Lärm und hier wird dann das andere aufgebaut. Ja? Mit der Krise gibt es jetzt ein bisschen Lärm und in der Zeit wird dann Sonntagsgesetz und so weiter aufgebaut. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, eben uns nicht ablenken zu lassen, sondern wirklich einfach auf Gott zu vertrauen. Ich muss zum Ende kommen, aber auf Gott vertrauen lernen ist sehr wichtig. Wir sind in einer Krise des Vertrauens, in einer Krise der Angst, aber wer Gott vertraut, der braucht keine Angst haben. Und wir müssen wieder selber denken lernen. Die großen Wahrheiten sind es, die alt und jung sich aneignen muss. Warum? Damit wir erkennen, welche Zusammenhänge, was passiert in unserer Welt und dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Gottes Ziel ist unser Ziel. Ich wünsche uns allen, dass wir wirklich gut durch die Krise kommen und uns bewusst machen, es ist eine Krise der Anbetung. Es geht um Gott und deshalb ist es eine prophetische Krise. Amen.